Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, als Predigtext hören wir Worte aus dem Markus-Evangelium. Aus dem 14. Kapitel lese ich uns die Verse 3 bis 9. Als Jesus in Bethanien war, im Hause Simons, des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch da sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Amen. Eine sehr schöne Geschichte, so habe ich beim ersten Lesen gedacht. Sie hinterlässt eindrucksvolle Bilder. Ihre Handlung ist leicht nachvollziehbar. Und doch kann man diesen Text von der Salbung in Bethanien nicht lesen, ohne über den wahnsinnigen Kontrast zu erschrecken. Auf der einen Seite die sanften Hände einer Frau, die pflegen und liebevoll sein möchten. Auf der anderen Seite die rohe Gewalt und Zerstörung, die schon in wenigen Tagen geschieht. Eben an diesem Menschen, an diesem Leib. Auf der einen Seite die fürsorgliche Güte, auf der anderen Seite die abgestumpfte, ungehemmte Grausamkeit, die alles zerstört und sinnlos werden lässt. Die biblische Erzählung behauptet jedoch, dass es nicht sinnlos und nicht falsch ist, alles an einen Menschen zu verschwenden, über dem schon das Todesurteil schwebt. Die Geschichte sagt uns, dass es gut ist, sich mit allem, was man hat, dem hinzugeben, was man liebt, auch und gerade, wenn es einzig dazu bestimmt zu sein scheint, beseitigt zu werden. Die zärtliche Gebärde der Liebe wird nicht entwertet durch den erbarmungslosen Zugriff der Gewalt. Im Gegenteil, auf dem Hintergrund der Zerstörung leuchtet der Wert absichtsloser Güte nur umso klarer auf. Und jedes Denken, das sich nach Begriffen wie rentabel, effektiv, erfolgreich und dergleichen auszurichten sucht, wird als unangenehm bezeichnet. Die Worte Jesu gehen sogar noch weiter. Mit einer verblüffenden Selbstverständlichkeit setzt er voraus, dass sich Probleme wie die Armut ohne dies nicht endgültig werden lösen lassen. Arme habt ihr allezeit bei euch, zitiert er das Alte Testament. Zwar ist die Fürsorge für die Armen zentral in der Befreiungsbotschaft Jesu, und doch richtet sich in der Geschichte ganz das Augenmerk auf die aktuelle Not um Jesus. Die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer. Die Frau hat verstanden, dass Jesus in Kürze gekreuzigt werden wird. In der verbleibenden Zeit ist es wichtig, dass die guten Taten direkt an ihn gerichtet werden. Jesus identifiziert sich mit denen, die Mitleid brauchen. Das heißt doch für uns, zuerst sollten wir absichtslos gut sein, und zwar zu dem besonders, der es am meisten braucht. Ein solcher Mensch ist in diesem Moment Jesus. Sie hat mich gesalbt für mein Begräbnis, sagt er. Nichts vermag diese Frau daran zu ändern oder davon wegzunehmen, dass es mit Jesus diesen Weg nehmen wird. Aber keinerlei Resignation folgt für sie daraus. Es gibt in der Welt wohl immer wieder diesen zerreißenden Kontrast von Helfen und Ohnmacht, von Güte und Vernichtung, von Zärtlichkeit und Roheit. Die formale Ergebnislosigkeit der Güte ist in dieser Welt zu offensichtlich, als dass sie je zu widerlegen wäre. Aber gerade weil es auf den Erfolg nicht ankommt, zeichnet die Güte sich auf dem Hintergrund der einzig stärkenden Gewalt nur umso klarer ab. Nie wird diese unbekannte Frau von Bethanien und ihre Tat vergessen werden, meint Jesus. Ihrer wird man in alle Ewigkeit gedenken. Wir dürfen also vor Gott das Gefühl haben, dass es sich lohnt, einfach zu tun, was uns gut erscheint, auch wenn wir damit nicht die gesamte Not der Welt beseitigen können. Dies hat die namenlose Frau intuitiv erfasst. Ihre Zuwendung und Liebe war nicht berechnend, sondern spontaner Ausdruck einer Liebe, die sich weder von Macht und Gewalt noch von mangelnden Erfolgsaussichten beeindrucken lässt. Die Frau nimmt wahr, was an der Zeit ist. Die unbekannte Frau hat Jesus genau verstanden. Sie nimmt das Geheimnis seiner Messianität wahr, erkennt, dass die Stunde des Abschieds gekommen ist. Sie verkündet durch ihre Symbolhandlung, dass es Zeit ist für verschwenderische Liebe, für Übertreibung und Steigerung des Lebens. Es ist Zeit für eine Liebe, die nicht rechnet. Es ist Zeit, verschwenderisch zu sein. Verschwendung, Übertreibung, Verausgabung sind für Jesus in der Stunde der Passion wohltuend. Die salbende Frau hat durch ihr Verhalten das Evangelium ausgelegt. Nämlich wir sind es, die von einer Liebe leben, die nicht rechnet, die sich verschwendet. Die Großzügigkeit Jesu entspricht der Verschwendung der Frau. Und ihre Zeichenhandlung macht deutlich, ich bin großzügig, wie Jesus großzügig ist, wie Gott großzügig ist. Ja, die Frau spricht kein Wort, sie handelt nur. Und doch ist überdeutlich, dass ihr Leben eine neue Wertschätzung erfahren haben muss. Eine Wertschätzung, die sie in der Begegnung mit diesem Jesus so stark werden ließ, in der sie eine neue Würde und eine neue Freiheit erfuhr. Eine Freiheit, die es ihr ermöglichte, auch ungewohnte und für andere anstößige Möglichkeiten zu verwirklichen. Und Jesus verteidigt diese Frau. In der Parallelstelle im Lukas-Evangelium sagt er zu Simon, Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Diese Frau lebt ihre Liebe zu Jesus ganz unverhohlen. Sie lebt augenfällig und ohne jeden Zweifel, dass auch sie ein klares Ja zum Leben vernommen hat. Das Ja Gottes zu ihr. Und doch kann man auch irgendwie die Reaktion der Jünger verstehen. Ich denke nicht, dass sie nur aufs Geld schauen, kleinlich sind oder voller Missgunst. Wie viele andere suchen und brauchen sie die Nähe zu Jesus, die Gewissheit, dass er zu ihnen gehört. Und nun sind sie irritiert. Vielleicht hat dieser Streit auch seine tiefste Wurzel darin, dass die Jünger spüren, wie Jesus langsam von ihnen weggeht. Sie versuchen, ihn wieder auf ihre Seite zu ziehen. Wir sind uns doch wohl einig, dass das Verschwendung ist, was hier geschieht, scheinen sie zu sagen. Das meinst du doch auch. Doch in Jesus geht in diesem Moment etwas ganz anderes vor. Er ist in Gedanken längst dabei, Abschied zu nehmen. Seinen Jüngern hat er diesen Abschied immer wieder angekündigt. Vom Menschensohn hat er ihnen erzählt und dabei von sich selbst gesprochen. Wir gehen nach Jerusalem, hat er gesagt, und dort wird der Menschensohn dem hohen Priester überantwortet und getötet werden. Er hat es ihnen oft erklärt. Verstanden haben ihn seine Begleiter zu dem Zeitpunkt nicht. Und jetzt streiten sie sich über die Armen und übersehen ihn, dessen Leben zu Ende geht. Jesus denkt bei diesem Duft des Öls nicht an Luxus und an Geld. Er denkt an sein Begräbnis. Der Duft des Öls erinnert ihn an die Salbung, mit der Trauernde einem Verstorbenen ein letztes Zeichen der Liebe und Achtung geben. Eine letzte liebevolle Berührung, ein Abschied im Angesicht des Todes. Lasst sie in Frieden. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Das ist einer der Momente, in denen zu spüren ist, dass Jesus Angst gehabt hat vor dem, was da auf ihn zukommt. Er ist den Weg nach Jerusalem bewusst gegangen. Es muss sein, und er hat gewusst, dass es ein Weg in den Tod ist. Zu diesem Wissen gehört auch die Angst. Die biblischen Berichte erwähnen es nicht oft, aber manchmal lassen sie es durchscheinen. Die Leiden des Leidenweges sind nicht nur die Schmerzen, die andere Menschen Jesus zufügen, es sind auch die inneren Qualen, die er spürt. Und dieses Leid hat viele Facetten. Er fürchtet sich vor dem, was auf ihn zukommt. Er ist allein mit seiner Angst und seiner Sehnsucht nach Trost und der Nähe von Menschen, die spüren, wie es ihm geht. Er ist einsam, weil keiner sich vorstellen kann, dass er sich auch sehnt nach Zuwendung, nach einer Atempause auf dem Weg, nach einem Moment Ruhe, durch den das Schlimme zwar nicht abgewendet wird, der aber Zeit für Nähe schenkt und für einen kostbaren Moment Leben. Dieser kostbare Moment ereignet sich in der Begegnung mit der Frau. Er erlebt, sie hat etwas verstanden von dem, was ich sagen und leben wollte. Sie sagt kein einziges Wort, aber das, was sie für mich tut, das passt zu dem, was ich für andere tun möchte. Sie gibt das Kostbarste hin, was sie hat, und ich spüre dabei, dass mein Leben kostbar ist und weiß doch, dass ich sterben werde. So einen Moment, den kann man nicht machen oder wollen oder vorausplanen. Der ereignet sich. Später kann man davon erzählen, weil man erst viel später, ganz allmählich und lange, nachdem man ihn erlebt hat, begreift, was da geschehen ist. Ja, die Evangelien berichten uns nur von wenigen Begegnungen Jesu mit Frauen. Aber die wenigen, die uns überliefert sind, haben es in sich. Eine davon ist unser heutiger Predigtext. Eine Geschichte, fast ohne Worte, da ist nur Nähe. Kein Warum, keine Erklärung. Aber es gehört zusammen, was Jesus tut und was die Frau tut in diesem kostbaren Augenblick, der sich zuträgt im Hause Simons in Bethanien. Er beginnt mit einem Moment ohne Erklärung und er endet mit einer großen Verheißung. Das, was diese Frau an Jesus tut und das, was Gott an den Menschen tut, das gehört zusammen. Es ist das Evangelium, weil es die gleiche Haltung ist, die sichtbar wird. Eine Liebe ohne Warum. Amen. Ich lade Sie ein, dass wir noch gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unser Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte uns und unsere Lieben und seine ganze Welt der barmherzige und gnädige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.